Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Kreuz des Südens, Leben in jungen Kirchen.
Die Themen: Uganda, wenn Kindersoldaten in den Krieg entführt und zum Morden gezwungen werden. Indonesien, der Islam aus dem Blickwinkel eines katholischen Missionars. Paraguay, Politiker versuchen, die Kirche für die politischen Wahlen auszunutzen. Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüßt Sie herzlich Mario Galgano. Zuerst gibt es Nachrichten, heute mit Marga Sanchez.
Kirchliche Kontroversthemen sollten nach Ansicht der katholischen Mitveranstalter bei der dritten Europäischen Ökumenischen Versammlung nicht auf die Tagesordnung kommen. Mit ökumenischen Streitfragen könnten sich bilaterale Gespräche leichter befassen als eine so vielseitige Versammlung, sagte der Präsident des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen, der Budapester Kardinal Peter Erdö, am Donnerstag im Interview der katholischen Nachrichtenagentur KNA. In der Volksrepublik China ist ein Priester der katholischen Untergrundkirche nach 11 Monaten aus der Haft entlassen worden. Er kam vergangenen Freitag frei, wie der römische Pressedienst Asia News am Donnerstag meldete. Yang Sunyan, Kanzler der Diözese Wenzhou, war bei der Rückkehr von einem Vatikanbesuch am 25. September festgenommen worden. Die katholische Kirche Boliviens hat Vermittlung im Konflikt zwischen Regierung und nach Autonomie strebenden Provinzen angeboten. Die Kirche könne die Augen nicht verschließen und die Gefahr für das Land nicht sehen, sagte der Bischof von El Alto und Generalsekretär der Bischofskonferenz Jesús Juárez Parraga am Donnerstag der örtlichen Presse. Vielmehr müsse sie ihre moralische Autorität einsetzen und an einer Lösung mitarbeiten.
Das waren die Tagesmeldungen. Kriege und bewaffnete Konflikte treffen heute mehr denn je Unschuldige. Rund 300.000 Kinder weltweit werden als Kindersoldaten zum Kämpfen und Töten gezwungen. Sie werden als Soldaten ausgebeutet und unvorstellbarer Gewalt ausgesetzt. Julia Herrmann berichtet.
Kindersoldaten, sie plündern ihre eigenen Dörfer, töten ihre eigenen Familien. Weigern sie sich, werden sie von ihren Kameraden zu Tode geschlagen. Ihre Wahl ist gering. Kinder können zu Tötungsmaschinen gemacht werden, wie im Krieg in Norduganda, der längste ununterbrochene Bürgerkrieg Afrikas und einer der brutalsten. Jörg Nowak von dem katholischen Hilfswerk Missio war in Uganda vor Ort. Er berichtet über die Umstände, wie Kinder zum Kämpfen gezwungen werden.
Man muss sich vorstellen, der ganze Norden Ugandas wird eigentlich beherrscht von einer terroristischen Rebellenorganisation, die sich nennt Lord Resistance Army, und die ganz gezielt Minderjährige entführen und für ihre Zwecke einsetzen. Und es sind Tausende, man spricht über den langen Zeitraum von einer Größendimension von rund 20.000 ungefähr, Kinder dort entführt worden und eingesetzt worden.
Manche Milizenanführer zwingen die Jungen und Mädchen, Angehörige und Nachbarn umzubringen. Das soll ihre Hemmschwelle zerstören und sie in die Truppe fesseln. Meist ist dies gar nicht nötig.
Oftmals ist es aber auch so, die Geschichten von Kindersoldaten, die ich getroffen habe, haben oftmals einen Hintergrund, dass sie auch aus zerrütteten Familien kamen, wo der Krieg eigentlich schon vor dem Krieg begonnen hat, wo sie von dem Vater geschlagen wurde, wo der Vater die Mutter verstoßen hat, sich eine neue Frau genommen hat, und eine Geschichte von einer ehemaligen Kindersoldatin, die hat dann sich auf die Suche nach ihrer Mutter gemacht und ist dann in die Hände der Kindersoldaten geraten. Also ganz tragische Geschichten von zerbrochenen Familien, wo man auch wieder sieht, wie wichtig das ist, ja, an einer Gesellschaft mitzuarbeiten, wo Friede, Versöhnung, Nächstenliebe und auch Werte eine ganz wichtige Rolle spielen. Und da kann, glaube ich, gerade Kirche auch einen Beitrag leisten.
Die Kirche setzt mit dem Projekt Fluchthilfe für Kindersoldaten bereits bei der Befreiung der Kinder in Uganda an.
Ein Missionar hat dort eine kleine Hörfunkstation aufgebaut und die funkt in den Busch hinein, wo diese Rebellen sind. Die Rebellen haben auch einzelne Radios. Und dieser Missionar arbeitet mit ehemaligen Kindersoldaten zusammen und funkt in den Busch hinein und sagt, wenn ihr uns hört, versucht zu fliehen. Wir haben es geschafft, hier ist, die nennen dann ihre Namen John und versuchen ihre ehemaligen Kameraden dort zu finden. Und dieses Projekt, welches auch von Missio unterstützt wird, hat es geschafft, innerhalb von 6 Monaten 400 ehemalige Kindersoldaten zur Flucht zu verhelfen, zu motivieren.
Ohne Hilfe von außen gibt es keine Zukunft für die ehemaligen Kindersoldaten. Wenn es ihnen gelingt, zu entkommen, müssen sie in ständiger Angst vor erneuten Entführung oder Vergeltung leben. Sie müssen auch damit fertig werden, von ihren Dörfern und Familien ausgeschlossen zu werden.
Da spielt die katholische Kirche gerade in Norduganda eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil wenn diese Arbeit nicht geleistet wird und zwar Frieden herrscht, und diese Kindersoldaten sozusagen entlassen werden und nicht mehr wissen, wo ihr Zuhause ist oder als Straßenkinder in den größeren Städten herumhängen und keine Schulbildung haben, nichts zu essen haben, dann ist das Risiko sehr, sehr groß, dass sie kriminell werden und dass sie mit, so wie sie das gelernt haben als Kindersoldaten, mit Waffengewalt sich das holen, was sie brauchen zum Überleben.
Oftmals mussten die Kinder während ihrer Einsätze durch ihre eigenen Dörfer ziehen, um zu plündern, zu rauben und sogar zu morden. In den Augen ihrer Familien und Freunde sind die Kinder Täter.
Es gibt noch Ängste, es gibt Hass, es gibt Rachegefühle. Und da ist, glaube ich, die Botschaft der Versöhnung eine ganz, ganz zentrale, die da von der katholischen Kirche auch sozusagen vermittelnd gepflegt wird, um dann wieder auch ja Versöhnung und Frieden zu schaffen. Es gibt wirklich Fälle, wo ehemalige Kindersoldaten wieder zu den Großeltern zurückkamen. Die Eltern waren inzwischen gestorben und die Großeltern haben gesagt, wir wollen diese Mörder nicht und haben sie sozusagen als Enkelkinder verstoßen.
Viele mussten im Krieg mit ansehen, wie Eltern, Verwandte und Freunde misshandelt oder sogar getötet worden sind. Ein Neuanfang nach der Entlassung oder einer Flucht ist für ehemalige Kindersoldaten sehr schwer. Sie leiden unter ihren seelischen Wunden und unter denen, die sie anderen zugefügt haben.
Und wenn man sich vorstellt, auch wieder nach dem Motto Schwerter zu Pflugscharen, diese Kinder wurden zum Töten gezwungen und jetzt durch die Hilfe der katholischen Kirche und durch Missio sollen sie wieder in ein normales Leben zurückkehren. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe.
Findet der Sprecher der Hilfsorganisation Jörg Nowak.
Wir bleiben in Afrika. In der Krisenregion Darfur verstößt die sudanesische Regierung nach Informationen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International immer noch gegen das UNO-Rüstungsembargo. Die Regierung in Khartoum bringe ungeachtet des Embargos und der Friedensabkommen Waffen nach Darfur, heißt es in einem am Freitag in London veröffentlichten Amnesty-Bericht. Der Sudan hat in der Zwischenzeit die Gesandten der Europäischen Union und Kanadas des Landes verwiesen. Gründe dafür nannte der Außenminister in Khartoum nicht. Doch die Beziehungen seiner Regierung zum Westen sind seit Jahren gespannt. Immer wieder wirft der Sudan Diplomaten vor, sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen. Ein Bericht von Gudrun Seiler.
Der Kombonianer-Missionar Franco Moretti ist eben aus dem Sudan zurückgekehrt. Er interpretiert die Ausweisung der beiden westlichen Gesandten so.
Das ist ein klares Zeichen der Nervosität der sudanesischen Regierung. Khartoum reagiert seit jeher außerordentlich empfindlich auf bestimmte Themen. Der kanadische Diplomat war Beauftragter für wirtschaftliche Angelegenheiten und deshalb an der humanitären Lage in Darfur interessiert. Er dürfte gegenüber der kanadischen Presse angedeutet haben, dass die Verwaltung in der Region mittlerweile untragbar ist. So etwas stört die Regierung in Khartoum sehr.
Die atmosphärischen Schwierigkeiten zwischen der sudanesischen Regierung und den Helfern rühren daher, dass Khartoum eine sehr klar umgrenzte Vorstellung von den Aufgaben der ausländischen Kräfte hat, beobachtet Pater Moretti.
Wer im Sudan über Menschenrechte spricht, läuft Gefahr, sein Visum zu verlieren. Ein Beispiel: Sie sind als Helfer einer Nichtregierungsorganisation akkreditiert, dann lautet Ihre einzige Aufgabe, Nahrung zu verteilen. Wenn Sie darauf aufmerksam machen, dass Nahrung fehlt oder dass es Unregelmäßigkeiten bei der Verteilung gibt, dann kommen Sie in den Verdacht, sich in die internen Angelegenheiten des Landes einzumischen.
Die EU versucht, zur Lösung des Konflikts in der Krisenregion Darfur im Westen des Sudans beizutragen. Dort haben vergangene Woche Regierungstruppen ein Flüchtlingslager umstellt und angegriffen. Seit Beginn der Kämpfe in Darfur kamen internationalen Schätzungen zufolge 200.000 Menschen ums Leben. Mehr als 2,5 Millionen sind auf der Flucht.
In einem Jahr finden die Wahlen statt. 2011 wird es ein Referendum für die Unabhängigkeit des Südsudans geben. Das Friedensabkommen von Januar 2005 hat zu keinen positiven Auswirkungen geführt. Die Menschen hier sind überhaupt nicht zufrieden.
Der Islam steht in den Schlagzeilen. Ob es Gerichtsentscheidungen zu muslimischen Lehrerinnen sind, die mit Kopftuch unterrichten wollen, oder aufgeregte Medienberichte über den angeblichen Einzug der Scharia in deutsche Gerichtssäle. Auf der anderen Seite der Erdkugel steht der Islam ebenfalls in den Schlagzeilen. In Indonesien, dem bevölkerungsreichsten muslimischen Staat der Welt, bildet die Scharia in 16 Provinzen bereits die Grundlage der Rechtsprechung. Ein Hindernis in der Beziehung der Muslime mit den Christen? Nein, sagt der Fidei Donum-Priester De Huy. Der französische Pater lehrt an einer Universität in Indonesien.
Beaucoup de musulmans pensent que ces extrémistes ne sont pas de vrais musulmans, mais peuvent pas lire.
Viele Muslime hier denken, dass die islamischen Extremisten keine echten Muslime sind. Das ist aber gefährlich. Ich hatte Freunde, die auf ihre Art und Weise über den Fundamentalismus sprachen. Sie sagten, dass sowieso alle Menschen Muslime sein sollten. Dann erzählte ich ihnen, dass an unserer Universität über 30.000 muslimische Studenten eingeschrieben sind, die nie zum Freitagsgebet in die Moschee gehen. Doch den Muslimen hier geht es um den Schein. Dieser muss stimmen.
Wie sehen Sie eigentlich als katholischer Missionar den Islam in Indonesien?
Actuellement, c'est dur.
Im Augenblick ist es so, dass die Muslime in Indonesien es schwer haben, denn der Staat hat den Kampf gegen die schlechten Muslime angesagt. Aber wer sind die schlechten Muslime? Das hat zum gegenseitigen Ausspionieren geführt. Und das ist schlimm. Sie stehen ständig unter Bewachung. Und hier gilt, wer sich nicht richtig verhält, bringt alle, ob die eigene Familie oder die Nachbarschaft, in Gefahr.
Und wie ist das Verhältnis zwischen Christen und Muslime?
Le problème, il est pas entre musulmans et les autres.
Das Problem ist nicht das Verhältnis der Muslime mit den anderen Gemeinschaften. Das Problem befindet sich innerhalb des Islam oder besser gesagt der verschiedenen islamischen Strömungen. Es gibt eine große Spannung, die eindeutig spürbar ist.
Aber wir erfahren von den Medien, dass es für Christen nicht einfach ist, weil sie verfolgt werden.
Nun, in den Medien wird das so berichtet. Leider stimmt das meiste, was beschrieben wird. Aber in allen Bereichen ist es meist so, dass die Radikalsten sprechen und handeln. Diese verschweigen, dass wir Christen viel helfen und betonen, wie stark sie sich für die Armen einsetzen. Ich befürchte, dass wir hier ähnlich wie in Kairo, das heißt, dass die ärmste Bevölkerungsschicht von den Radikalen eingenommen wird, und da wir in einer Demokratie leben, sind sie für die radikalen politischen Bewegungen bei den Wahlen sehr interessant. Denn man gibt für denjenigen seine Stimme, der dir konkrete Hilfe anbietet.
Das war ein Interview mit Pater De Huy, Fidei Donum Priester in Indonesien. Christen und der Islam. Marina Nemat ist eine junge christliche Iranerin, die bis vor wenigen Jahren Studentin war. Als 16-Jährige wurde sie verhaftet, ins Gefängnis gesteckt und gefoltert. Das Gericht verurteilte sie zum Tod. Nemats einziger Ausweg war die Heirat mit einem Gefängniswärter und der Übertritt zum Islam.
Well, it was a nightmare. He was a torturer. He was a man.
Nun, es war ein Albtraum. Der Gefängniswärter war einer, der mich gequält hat, denn er war für das Foltern zuständig. Er hatte auch sichtlich Freude an seiner Tätigkeit, Leuten Leid zuzufügen.
Who lived on a daily basis hurting other people.
Aus westlicher Sicht bestand 1997 mit der Wahl von Präsident Mohammed Khatami Hoffnung auf Besserung der Menschenrechtslage. Die Bemühungen erfuhren schließlich durch die Verleihung des Friedensnobelpreises im Jahr 2003 an die iranische Menschenrechtsaktivistin Shirin Ebadi internationale Beachtung. Die junge Iranerin Nemat betont aber, dass der Iran, auch mit Persönlichkeiten wie Khatami oder Shirin Ebadi, sich nicht viel verändert hat.
In Iran, nothing has changed. People of Iran know that.
Im Iran hat sich nichts verändert. Die Leute hier wissen, wenn sie protestieren, dann werden sie in das berüchtigte Gefängnis von Evin eingeliefert. Iran ist zu einem Land voller Ängste geworden. Die Leute haben gelernt, ihren Mund zu halten. Und im Gefängnis von Evin hat sich seit Jahren nichts geändert.
Evin has not changed.
Im Evin-Gefängnis sitzt in seinem politischen Flügel die Intelligenzia des Landes ein. In den weniger gepflegten und häufig überbelegten Trakten werden Personen gefangen gehalten, die, nach westlichem Verständnis, sich keiner oder geringfügige Vergehen schuldig gemacht haben. Auch Hinrichtungen finden hier statt, wie zum Beispiel Steinigungen nach der Verurteilung wegen Ehebruchs. Auch Marina Nemat saß hier über 2 Jahre ein. Sie beschreibt ihre Erlebnisse in einer Biografie, das seit Juli 2007 auch auf Deutsch vorliegt. Von ihren Zellengenossinnen im Trakt 246 soll keine die Haftzeit überlebt haben. Änderungen können im Iran nur durch den internationalen Druck erreicht werden, ist Marina Nemat überzeugt.
And I think international pressure is an important thing.
Denn der Druck der internationalen Gemeinschaft ist sehr wichtig. Die iranische Regierung weiß, dass es nicht egal ist, was die Weltöffentlichkeit denkt. Aber alle Katholiken und Christen auf der Welt müssen zuerst wissen, wie das Leben im Nahen Osten ist. Die Christen müssen unser Alltagsleben kennen. Ich denke, dass Katholiken und Christen im Allgemeinen die Pflicht haben, nicht wegzusehen, sondern eine klare Meinung dazu zu haben und diese auch preiszugeben.
And to speak out.
Wir reisen nach Südamerika. Wie die meisten Länder Südamerikas ist Paraguay ein katholisches Land. Etwa 90% der Bevölkerung bekennt sich zu diesem Glauben. Im kommenden Jahr finden dort Wahlen statt. Nichts Außergewöhnliches, außer dass unter den Kandidaten auch ein ehemaliger katholischer Bischof dabei ist. Marga Sanchez berichtet.
Mit einer ersten Kundgebung im Villa Hayes hat die oppositionelle konzertierte Aktion diese Woche den Wettlauf zum Tag der allgemeinen Wahl am 20. April 2008 begonnen. Hauptredner war der suspendierte katholische Bischof Fernando Lugo. Die Regierungspartei übt Kritik auf die Kirche aus und bezeichnet Lugo als einen gefährlichen Heretiker für das Land. Die Bischofskonferenz des Landes hat deshalb einen Appell an die Bevölkerung gerichtet, in der die Oberhürden betonen, dass sich die Kirche nicht in politische Wahlkämpfe einmischen kann und wird. Für den Oblatenmissionar Pius Stock handelt es sich um eine Selbstverständlichkeit. Er befindet sich seit 7 Jahren im südamerikanischen Land.
Die Bischofskonferenz, die hat jetzt erklärt, dass sie sich neutral verhält. Also sie gibt keine Stellung für eine Partei oder für einen Präsidentenkandidaten.
5-7% der paraguayischen Bevölkerung sind Einwanderer deutscher Herkunft. In der Regierungszeit des deutschstämmigen Diktators Alfredo Stroessner, der von 1954 bis 1989 das Amt des Staatspräsidenten innehatte, sind Zehntausende aus Brasilien stammende Deutsch-Brasilianer eingewandert. Deshalb sind die Deutschen in Paraguay bei den anderen Bevölkerungsteilen eher unbeliebt.
Es ist also eine schwierige Lage bei uns, nämlich wir sind ja Ausländer. Gell? Und die Paraguayer, die haben ja viel andere Vorstellungen als wir aus Deutschland. Wir als Deutsche, wir halten uns aus der Politik raus.
Der Vatikan hatte Fernando Lugo von der Ausübung seines Bischofsamtes suspendiert. Lugo gilt als wichtigster Gegenkandidat von Präsident Vicanor Duarte. Doch andere Priester werden ihm nicht in die Politik folgen, sagt der Oblatenmissionar Pius Stock.
Ja, das gibt halt manche Priester, die nehmen halt Stellung. Scheinen immer Artikel in der Zeitung und alles und die geben dann ihre Meinung zum Ausdruck. Jetzt da aktiv an einer Wahlversammlung teilnehmen würden, das machen sie nicht. Die Kirche will halt mit allen Parteien arbeiten und mit allen Meinungen. Die Kirche, die nimmt halt keine Stellung zu einem oder zu anderen. Und wir verkünden das Evangelium und halten uns aus der Politik raus.
Das war Kreuz des Südens. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Galgano. Ein gesegnetes Wochenende. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.